Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus, der Gott. Ich gebe zu, ich bin zunächst über diesen Satz gestolpert. Gestolpert wäre ich nicht über einen Satz wie Jesus Christus, Gottes Sohn, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oder Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, wie kann das sein? Das sind die klassischen Fragen der Theologie und seit es Christen gibt, zerbrechen sie sich die Köpfe darüber. Oder sie schütteln die Köpfe und sagen, verstehe ich nicht. Entweder ein Gott oder zwei Götter. Aber diese merkwürdige Theologik, dass zwei gleich eins und eins gleich zwei sind, das ist mir zu hoch. Das geht doch gar nicht. Da ich weiß, dass in der Niederhöchstädter Gemeinde pfiffige Köpfe sitzen, die zudem mitunter Freude an der gezielten und begrenzten Provokation haben, bleibe ich zunächst einmal bei dem Thema genauso und wörtlich, wie es mir gestellt ist. Jesus, der Gott. Nehmen wir also einmal an, der eine, der einzige Gott hat den Namen Jesus, so wie er im Alten Testament den Namen Jahwe trägt. Dieser Gott Jesus beschließt, aus dem Jenseits ins Diesseits zu treten. Das Erste, was er zu hören bekommt, ist kein Platz in der Herberge. Dann eine Krippe im zugigen Stall, eine überhastete Flucht vor einem wahnsinnigen König nach Ägypten. Als er groß geworden ist, gibt es dann einige O und A, ob der Wunder, die er vollbringt. Einige stimmen sogar das Hosianna ein, aber dann kommt wieder der Mainstream zu Wort und der sagt, jagt ihn, fasst ihn, kreuzigt ihn. Und so geschieht es. Gott wird gekreuzigt. Er stirbt qualvoll, ein letzter Schrei, Ende aus. Der Menschheit ist es tatsächlich gelungen, Gott zu töten. Gott ist tot und er bleibt tot. Das Böse hat wieder einmal triumphiert. Und diesmal endgültig. Und hier endet dann die Predigt. Amen. Unerträglich, nicht? Das Böse triumphierend in der Welt ist unerträglich für uns Menschen. Wir brauchen etwas, dass das nicht das letzte Wort sein kann. Gott ist tot. Wir haben ihn ermordet. Nietzsche wird es 1900 Jahre später im Zuge der Aufklärung so lehren und damit den Nihilismus auf seinen erbarmungslosen Punkt bringen. Ein eisiger Wind weht seitdem über die Erde. Zugig ist es auf ihr geworden. Und wer weiß, vielleicht lärmt unsere Spiel- und Spaßgesellschaft heute gerade deswegen so laut, weil die bittere Hoffnungslosigkeit, Gott ist tot, einfach nicht zu ertragen ist. Sie pfeift im Wald, weil sie spürt, mein Gott, wir sind wirklich Mutter- und Vaterseelen allein auf dieser Welt. Wir kommen aus dem Nichts und wir gehen in das Nichts. Alles ist letztlich sinnlos. Keine Moral ist zu begründen. Es gilt das Recht des Stärkeren, der schließlich einem noch Stärkeren zu weichen hat und der dann schließlich dem Allerstärksten, und das ist und bleibt der Tod. Es bleibt am Ende wirklich nicht mehr von uns übrig als eine Handvoll Erde, Asche und Staub. Und dann aus diesem Planeten schließlich und endlich nach ein paar Milliarden ein letztes Aufglühen im Universum. Und das war's. Dazu passt paradoxerweise, aber dennoch ganz treffend, diese unsere Volkskirche mit ihrer Betulichkeitstheologie. Gebetsmühlenartig wiederholt sie das Mantra der Beschwichtigung. Gott ist immer für dich da. Du kannst nicht tiefer fallen als in seine Hand. Er nimmt dich an, so wie du bist. Ich muss das erzählen. Am Anfang dieses Jahres wurde der hannoversche Bischof von einem Radiosender interviewt. Und dann wurde er über das neu beginnende Jahr 2016 befragt. Und er sagte, man könnte natürlich nicht wissen, was in diesem Jahr so alles auf uns zukommen könnte. Aber sicher wäre, dass an 365 Tagen Gott an unserer Seite wäre. Und dann wurde er abgeschaltet. Und dann sagte der Moderator, aber es ist doch ein Schaltjahr. Es sind doch 366 Tage. Was ist an dem einen Tag? Sie merken, die Menschen spotten natürlich. Aber sie spotten mittlerweile, und das finde ich zu Recht, über unsere Betulichkeitstheologie, die im Grunde genommen eine gähnende Langeweile hervorruft, weil sie das Kreuz ausspart. Ohne das Kreuz bleibt eben nichts anderes als ein Pfeifen im Wald beim Ausflug der ersten Grundschulklasse. Ein notorisches Verharmlosen. Solange bis die Kirchen am Heiligen Abend aus allen Nähten platzen. Und dann wird alle Jahre wieder Jesus, das Baby, in Windeln gewickelt und Gott unter den Finger und kommt dann wieder für die restlichen 365 oder 64 Tage in die Kammer. Als ich neulich in einer Predigt sagte, das Gottesbild vieler Menschen ähnele heute immer mehr dem des Weihnachtsmannes und die Kinder verlören dann mit dem Glauben an den Weihnachtsmann konsequenterweise auch den Glauben an Gott, sagte eine Frau im Anschluss zu mir, mit solchen Äußerungen müsse ich allerdings vorsichtig sein, wenn ich mir keinen Ärger mit den Eltern der Grundschüler einhandeln wollte. Solle ich besser nichts gegen den Glauben sagen? Gegen den Glauben an den Weihnachtsmann. Weihnachten mit holder Knabe im lockigen Haar avanciert zum höchsten Fest des Volkschristentums. Und Karfreitag? Karfreitag werden die Kirchen immer leerer. Man kann das statistisch feststellen. In den 50er Jahren ist der Gottesdienstbesuch relativ gut noch, jeden Sonntag. Am Weihnachten kommen ein paar mehr, aber auch nicht. Karfreitag ist noch richtig voll und das entwickelt sich genau auseinander. Karfreitag werden es immer, immer, immer weniger und Weihnachten werden es immer, immer mehr Christen, die in den Gottesdienst kommen. Ein exakter Ausdruck des theologischen Bewusstseins dieser unserer Volkskirche. Denn am Karfreitag kann man mit seichter Frömmigkeit nicht weiterkommen. Gott ist vertrieben worden aus unserer Mitte. Gott ist gekreuzigt worden, Gott ist tot. Sie merken, das Thema Jesus, der Gott, das so harmlos daherkommt, führt in eine geradezu beklemmende, weglose Lage. Genauso übrigens wie das Thema Jesus, der Mensch. Auch wenn wir dabei blieben und dass das alleinige Thema bliebe am Ende nur das Scheitern und der Tod. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt. Wir müssen gerade diese Perspektive unseren Mitmenschen, den hartgesottenen Atheisten und den weichgekochten Agnostikern und auch uns selbst immer wieder neu zumuten. Es gilt, den Gedanken der umfassenden Nichtigkeit zuzulassen und ihn auch bis zu Ende zu denken, ihn nicht zu verdrängen, sondern auszuhalten, ihn nicht zu verharmlosen. Es gilt zu erkennen, wie verzweifelt unsere Lage ist, wenn Gott tot ist und der Tod allmächtig ist. Stell dich diesem Gedanken, möchte ich unseren spöttelnden Atheisten sagen, stell dich dem Gedanken der absoluten Nichtigkeit oder fang an zu suchen. Fang an, mit uns zu suchen. Christen halten es am Kreuz Jesu aus. Sie halten auch die Verzweiflung aus. Sie wagen es, in den Abgrund hineinzublicken. Sie wissen, ohne Kreuz kann es keine christliche Wahrheit geben. Es kann sonst immer höchstens die halbe Wahrheit nur zu Wort kommen. Und die ist meistens eben ganz falsch. Und also muten wir uns und anderen das Kreuz zu. Muten wir uns zu, anderen von der Abwesenheit Gottes zu sprechen. Rechnen wir damit, dass er nicht uns immer und überall begleitet, sondern dass sich Gott auch uns immer mal wieder in den Weg stellt mit einem flammenden Schwert in der Hand. Ja, schlimmer noch, dass er sich auch von uns nicht immer einfach finden lässt. Dass er nicht alles akzeptiert, was wir tun, sondern unüberhörbar sein Nein spricht. Schließen wir auch die Möglichkeit nicht kategorisch aus, dass wir doch tiefer fallen können als in seine Hand, nämlich geradewegs in das Nichts. Leiden wir an Gottes Schweigen? Rufen wir zusammen mit Jesus, mein Gott, warum? Nur dann nämlich, wenn wir so rufen und fragen, wenn wir das aushalten, durch die Verzweiflung mit Jesus hindurchzugehen, dann haben wir auch ein Recht darauf, Antworten zu hören. Nämlich, dass die ersten Christen mit Bedacht von Jesus als dem Sohn Gottes sprachen. Dass Gott eben nicht am Kreuz gestorben ist, sondern es Gottes Sohn war, der den Tod auf sich nahm. Dass Gott ganz in Jesus war und Jesus ganz in Gott, aber dass Gott auch außerhalb von Jesus war. Dass Gott mit ihm litt am Kreuz und doch auch eben die Kraft hatte, ihm zu neuem Leben zu erwecken und dem Tod so die Macht nahm. Dass eben nicht Gott auf Golgatha starb, sondern der Tod starb. Dass aus dem Zeichen der tiefsten Niederlage ein Zeichen des größten Triumphes werden konnte. Dass der Erniedrigte erhöht wurde und Ostern die neue Schöpfung anbrach. Und dann lasst uns doch einfach ganz logisch mit den ersten Christen die gleichen Schritte gehen. Lasst uns mit den ersten Christen den Weg gehen, den sie gegangen sind. Die erst heimgesucht von der erdrückenden Übermacht des Todes, niedergeschlagen und hoffnungslos in verrammelten Häusern hockten und dachten, Jesus ist tot und nun ist alles aus. Die dann sich doch auf den Weg machen und das leere Grab finden, verstört sind, aber doch ein erster Zweifel an der Allmacht des Todes sich ihrer bemächtigt. Und als sie ihm schließlich selbst begegnen, da wird der glimmende Docht doch wieder neu entfacht und ein brennender Glaube ergreift von ihnen Besitz. Und sie öffnen die Türen, sie verlassen ihre Verstecke, sie rufen es mit einem Mal furchtlos heraus, Jesus lebt. Er ist stärker als Tod und Teufel, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und als sich dann auch bei ihnen, auch bei den ersten Christen, die erste Begeisterung nach Pfingsten widerlegt und es alltäglicher wird, da beginnen sie dann zu fragen, aber warum musste dieser Jesus denn sterben? Und wozu noch auf eine solch bestialische Art und Weise? Und sie finden beim geduldigen Studium der Schriften Antworten. Sie lesen und verstehen endlich, wir hielten ihn von Gott gestraft, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und sie begreifen weiter. Wir haben ihn ja eigentlich immer missverstanden. Von Anfang an missverstanden. Wir hofften auf eine politische Befreiung Israels. Die Römer wollten wir aus dem Land jagen und wollten uns zu den neuen Herrschern aufschwingen. Aber sein Projekt war die Befreiung der ganzen Menschheit. Sein Projekt war unendlich viel größer als unsere kühnsten Träume. Unser kleingläuberisches Missverstehen führte uns zur Enttäuschung, die Enttäuschung zum Verrat, zum Verleugnen, zur panischen Flucht. Wir haben seinen Tod mit zu verantworten und doch hielt er fest durch den Tod an uns. Und ihnen wird immer deutlicher, mit Jesus haben wir es nicht mit einem besonderen, einem außergewöhnlichen, einem guten Menschen zu tun gehabt. Mit Jesus kam etwas sehr viel Größeres in diese Welt hinein. Bei ihm inkarnierte sich die Liebe, die Unschuld, die Hingabe. Da nahm sie Fleisch an, da kam Gott selbst zu uns. Und die ersten Christen suchten nach Bildern und Geschichten, um dieses Meer, was da mit Jesus in die Welt kam, irgendwie in Worte zu kleiden. Ja, Jesus, das heißt, Gott rettet. Er ist der Gesalbte, das heißt, der Messias, das heißt, der Christus. Und so entsteht bei Markus die Vorstellung, dass Jesus gleichsam bei der Taufe gesalbt wurde und als Sohn Gottes adoptiert wird. Lukas dagegen sieht die Gottwerdung von Jesus schon im mütterlichen, jungfräulichen Leibe geschehen, jenseits aller männlichen Mitwirkung. Was seinen griechischen Lesern und Leserinnen auch ganz unmittelbar einleuchtete. Johannes dagegen interessiert sich überhaupt nicht für solche Zeugungsgeschichten, sondern spannt den Horizont atemberaubend ins Unendliche aus. Jesus ist für ihn der präexistente Logos, der zu allen Zeiten gewesen ist und vor allen Zeiten, durch den die Welt ins Leben gerufen wurde und der an einem Ort und zur bestimmten Zeit Gestalt annahm, um unter uns zu wohnen. Paulus, der mir in den letzten Jahren immer näher gekommen ist, bringt es noch auf einen anderen Punkt und der hilft mir jetzt, hier und heute. Besonders zu verstehen, was mit dem Wort gesagt ist, Jesus ist Gottes Sohn. Und wie ist das geschehen? Paulus kennt Jesus nicht mehr dem Fleische nach, so sagt er es. Der historische Jesus, so würden wir das sagen, interessiert ihn nur am Rande. Er weiß nur zu berichten, dass Jesus vom Weibe geboren wurde und als Sohn Gottes eingesetzt wurde, Kraft der Auferstehung. Paulus sagt also, die Gottwerdung Jesu findet da statt, wo Gott sich der Macht des Todes aussetzt, in dem Grab von Jesus. Und an diesem Punkt, wo Gott und der Tod sich so nahe kommen und Gott den Sieg davonträgt und Jesus zu neuem Leben gerufen wird, da wird Jesus zum Christus, zum Sohn Gottes. Und Gott überträgt ihm alle Herrschaft im Himmel und auf Erden. Er, der Erniedrigte, wird zum Herrn aller Herren. Wie auch immer und was sie auch immer jetzt anspricht, welches Bild die neutestamentlichen Autoren wählen. Die neutestamentlichen Autoren definieren nicht, sondern sie kreisen um das Geheimnis, dass in Jesus Gott selbst zu den Menschen kam, dass er sich mit dem Mann aus Nazareth ganz und gar identifizierte. Immer wollen sie das eine zum Ausdruck bringen. Was der Mann aus Nazareth sagt, das sagt Gott. Was der Mann aus Nazareth tut, das tut Gott. Was der Mann aus Nazareth leidet, das leidet Gott in dieser Welt. Wenn ihr also etwas wissen wollt von Gott, dann könnt ihr nicht an Jesus vorbei. Nur so könnt ihr ihn kennenlernen. Wie die unauflösliche Einheit von Gott und Jesus zu verstehen ist, entscheidet das Neue Testament nicht. Erst die Nachgeborenen bestehen auf unzweideutigen Definitionen und verhärten ihre Herzen damit in wechselseitigen Verdammungen. Dann geht es nämlich los. Arianischer Streit und so weiter. Man schlägt sich den Kopf ein, weil man wissen will, wer ist denn Jesus nun genau gewesen? Die Bibel ist so weise, dass sie es nicht tut. Ja, sie hat einen geradezu verblüffend modern anmutenden Pluralismus. Nicht so sehr aus Ratlosigkeit, sondern weil definitorische Klarheit hier nur anmaßend wäre. Wir können Gott auch durch kluge Begriffe nicht in den Griff bekommen. Gott bleibt und ist der Lebendige. Gott bleibt in der Nähe und der Ferne der lebendige Gott. Und er, der lebendige Gott, will dir begegnen und er wird dir immer wieder begegnen. Manchmal sogar in seiner Abwesenheit wird er dir begegnen. Immer aber überraschend, irritierend und immer auch ermutigend. Allein das ist gewiss. Gott will dir begegnen, so oder so, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Hier und heute und an jedem Tag aufs Neue.